Ja, vielen Dank für das, was ihr erzählt habt. Ich finde das immer sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass das auch das, was so Gott mir aufs Herz gelegt hat, auch darauf relativ gut passt. Eigentlich von dem Predigtplan war eigentlich heute jemand anders, hätte hier oben gestanden, der aber leider abgesagt hat. Und ich wollte gerne heute über das Thema Geld, Zaster, Moneten, Asche, Kies, Moos, Kröten, Mammon, Pinke, was weiß ich, was man dazu alles so sagt, darüber reden. Also über das Thema, ohne Moos nichts los oder halt auch ohne Knete keine Fete, wie immer man das auch nennen will, oder auch so ein bisschen, vielleicht bisschen konservativer ausgedrückt, biblische Prinzipien für den persönlichen Umgang mit dem lieben Geld. Und ihr habt ja gerade schon gemerkt, ich habe gerade ganz viele Ersatzwörter für Geld genommen und allein daran kann man schon erkennen, wie wichtig uns dieses Thema ist. Und es gibt auch unzählige Redensarten, wie zum Beispiel halt ohne Moos nichts los, ohne Knete keine Fete, die irgendwie deutlich machen, dass das für uns alle ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Es gibt Peter Zwegert, es gibt Fernsehsendungen dazu, es gibt Zeitungen, es gibt ganze Berufsgruppen wie Banker, Versicherungskaufleute, Steuerberater, Vermögensberater und so weiter, die sich nur den ganzen Tag um dieses Thema drehen, arme Leute. Und jeder hat eigentlich zu dem Thema was zu sagen, selbst der hier. Dieter Bohlen hat gesagt, hast du Erfolg, dann hast du Geld. Hast du Geld, dann hast du Autos. Hast du Autos, dann hast du Frauen. Jeder hat dazu was zu sagen, aber ganz so einfach ist es doch dann häufig nicht. Es ist ein großes Thema. Es ist aber auch ein großes, ein spannendes, es ist aber gleichzeitig auch ein schwieriges Thema. Groß ist es deswegen, weil ja, es ist einfach eines der Hauptthemen. Spannend ist es deswegen, weil es doch irgendwie unser innerstes Denken und Fühlen direkt betrifft. Und es betrifft eigentlich auch viele von unseren Sehnsüchten. Und keiner kann sich dem so wirklich entziehen. Der Traum, einmal reich zu sein, wer hat ihn noch nicht geträumt? Oder wer träumt ihn nicht jede Woche vielleicht? Oder wie wäre das, wenn man sich alles leisten könnte und Geld keine Rolle spielen könnte? Man könnte sich jedes Auto kaufen und jede Reise machen. Ach, wie schön wäre das, reich zu sein. Schwierig ist es, gerade deswegen, weil viele dieses Thema Geld, auch gerade in den Zeugnissen schon gehört haben, auch manchmal auch in der unangenehmen Thematik kennen. Irgendwie es scheint zu wenig Geld für den Monat zu sein. Und dann lässt einen die Frage nicht los, okay, wie kann man das irgendwie vielleicht ändern? Wie können wir das ausgleichen? Und von dieser Sehnsucht profitieren zum Beispiel die Lotteriegesellschaften, die sagen, hey, du hättest die Chance, das mal irgendwie aus wenig ganz schnell ganz viel zu machen. Das funktioniert natürlich in 1 zu 17 Millionen Fällen gerade mal. Und ich kenne auch Christen, die halt auch gesagt haben, denen wurde Geld gegeben und die dann halt auch gesagt haben, die haben dann davon Lose gekauft, weil sie sagen, ja, Gott hätte mehr draus machen können. Es ist doch eine tiefe Sehnsucht dabei, doch irgendwie mal reich zu sein. Aber auch andersrum, die Leute, die viel Geld haben, die beschäftigt das Thema genauso. Die haben dann irgendwie meistens eher die Thematik, okay, wie kann ich mein Vermögen schützen? Wie kann ich es erhalten oder am besten Fall noch vermehren? Und es gibt Leute, die haben mehr Geld, als man sich das wirklich vorstellen kann. Aber es stimmt wirklich so, diese Redensart, je mehr er hat, je mehr er will, nie stehen seine Wünsche still. Und auch wenn man es nicht in Reimform macht, es gibt so eine alte Börsenweisheit, die heißt, Gier frisst Hirn. Die Gier bringt Leute dazu, ganz viele Dinge über Bord zu werfen. Es gibt Leute, die sagen zum Beispiel, ich will mein Geld aber diesmal ganz, ganz, ganz sicher einlegen. Sagt man, okay, ganz, ganz sicher, ist 0, irgendwas Prozent. Ah, oh, was? Ja, nee, das ist aber scheiße. Ja, was hatten Sie sich denn vorgestellt? Ja, 4-5%. Ja, okay, hier haben wir 7%, aber halt auch ein Totalausfallrisiko. Mach ich. Ich will mein Geld ganz sicher diesmal anlegen. alle Leute betrifft es. Man sagt, über Geld spricht man nicht, beim Geld erhöht die Freundschaft auf. Und für viele Leute, wenn man so Umfragen Glauben schenkt, ist Geld das Thema Nummer eins im Leben. Und das liegt an der Tatsache, dass viele in dem Geld eigentlich den Schlüssel zum Glücklichsein sehen. Auch wenn man das so erstmal so als frommer Christ sagt, nee, ist nicht so, häufig im Laufe des Tages oder in den Wünschen oder nachts, wenn man einschläft und denkt sich, ach, wie wäre es, dann denkt man das doch häufig. Man sagt, Geld regiert die Welt, Geld hat in der Politik einen starken Einfluss. Man kann sich manchmal fragen, wer regiert uns eigentlich? Und das ist so ein bisschen so ein, ja, wie so ein Kreislauf, der Wunsch nach Geld, nach Vermögen, der geht von Generation zu Generation weiter und in jeder Generation scheint das neue Stilblüten zu treiben. Und wie gibt's eine Möglichkeit, da vielleicht mal auszubrechen? Wie gibt's eine Möglichkeit, da mal da durchzukommen? Geld in der Bibel. Die Bibel sagt auch eine Menge dazu. In der Bibel ist das kein Nebenthema. Es gibt wirklich Nebenthemen in der Bibel, da findest du kaum Stellen dazu. Aber bei Geld gibt es über 700 Stellen, die einen direkten Bezug zu dem Thema haben. Und die möchte ich heute mit euch durchgehen. Einfach das erfernen. Ich will damit sagen, es ist in der Bibel ein großes Thema. Und es ist ja geradezu in der Bibel manchmal ein Gradmesser für dein geistliches Leben, wie du zu dem Thema Geld stehst. Das ist nicht egal. Es gibt so ein paar extreme Ansichten. Wenn wir uns also damit so befassen, okay, wie sollte also dein persönlicher Umgang mit dem Geld aussehen, da kann man ja mal, wir sind ja nicht die Ersten, die vielleicht über diese Frage nachdenken, sondern in der gesamten Kirchengeschichte haben das schon ganz viele andere Leute gemacht und haben da sehr, sehr viel Schlaues dazu gesagt. Und es finden sich immer wieder so zwei große Strömungen. Die erste Strömung ist, dass es besser ist, für einen Christen arm zu sein. Denn Jesus hat ja gesagt, sammelt euch hier auf dieser Welt keine Schätze. Jesus hat viele Warnungen an die Reichen ausgesprochen. Er hat gesagt, es kommt eher ein Kamel geht durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in das Reich der Himmel eingehen würde. Paulus schreibt in die Gemeinde in Korinth, dass Leute, die habsüchtig sind, die immer mehr haben wollen, die geizig sind, man soll sie aus der Gemeinde rausschmeißen. Es geht überhaupt gar nicht. Es ist das gleiche wie Götzendienst. Er stellt es auf eine Stufe wie Diebstahl und Ehebruch. Leute, die sagen, ich möchte weiter in diesem, ja, damit leben, ich möchte mit Diebstahl, ich möchte mit Ehebruch, ich möchte mit Geiz leben, die werden das Reich Gottes nicht ererben. Jesus sagt, wer das Reich Gottes haben will, wer ihm nachfolgen will, der muss sein wie ein Kaufmann, der sieht eine schöne Perle und ist bereit, für diese Perle alles zu verkaufen, um diese Perle zu haben. Einmal kommt ein reicher junger Mann zu Jesus, der eine gute Motivation hat, und er fragt Jesus, was muss ich tun? Und Jesus sagt, eine Sache fehlt dir in deinem Leben, du musst alles verkaufen, was du hast, und es den Armen geben. Das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Er fordert ihn nicht auf, nimm doch am besten eine innerlich etwas distanziertere Haltung zu deinem Vermögen ein, sondern er sagt, verkauf alles, was du hast und werde bettelarm. Das fehlt dir. Jesus sagt, selig seid ihr Armen, denn euer ist das Himmelreich und weh euch Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Unser Herr kommt selber aus ärmlichen Verhältnissen. Okay, zwischendurch waren die Weisen aus dem Morgenland da war es mal zwischendurch mal komplett anders. Die brachten nämlich Gold, Weihrauch und Myrrhe, das waren sehr, sehr hochwertige Sachwerte. Gold vielleicht auch so eine Art Zwischentauschmittel, so ähnlich wie Geld. Und damit war auf jeden Fall schon mal die Flucht nach Ägypten und der Aufenthalt höchstwahrscheinlich dort die ersten Jahre gesichert. Aber grundsätzlich kommt der Herr aus armen Verhältnissen, hat hauptsächlich zu armen Leuten gesprochen und hat das vor armen Leuten sehr, sehr stark betont. Also scheint das doch auch für uns noch ein wichtiges Thema zu sein. Und aus dem Ganzen, was der Herr gesagt hat, und ich will das einfach mal so auch erstmal im Raum stehen lassen und jetzt nicht sozusagen sagen, okay, ich habe jetzt so und so viele Bibelkommentare gelesen, ich kann das jetzt alles sozusagen dem Herrn das Wort im Mund rumdrehen, das ist gar nicht so. der hat da dumm Zeug geredet oder schlechten Tag gehabt, sondern das sagt er erstmal so. Aber es gibt so eine Extremposition, die sich in der Kirchengeschichte daraus entwickelt hat, nämlich die gesagt haben, Armut ist das Ideal, ist der ideale Lebensstil. Und diese Armutsbewegung wird zwar schon im Mittelalter durch Franz von Assisi, durch die Dominikus, die haben Orden gegründet und die haben in totaler Armut gelebt und haben gesagt, das ist eigentlich das Beste für einen Christen, so zu leben. Und sie wurden auch ja als sogenannter Bettelorden bezeichnet. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Position. Die zweite Position heißt, eigentlich ist es total gut, Gott will, dass du im Wohlstand lebst, dass es dir gut geht. Und auch das findet man in der Bibel. Jesus war nicht so der totale Asket. Es kamen Leute zu ihm und sagen, immer, warum wird eigentlich bei Johannes dem Täufer wird gefastet, bei den Pharisäern wird gefastet, warum bei dir denn eigentlich nicht? Bei dir ist immer irgendwie Party mit den Zöllnern und man sagt sogar schon, du bist ein Fresser und Weinsäufer. Ich meine, wir kennen die Leute, die übertreiben ja alles. Ne? Da hat Jesus vielleicht sich mal wirklich so ein richtig leckeres Wiener Schnitzel bestellt. Wiener Schnitzel ist ja Kalbfleisch, also jetzt nicht ein Schnitzel Wiener Art, das wäre ja Schweinfleisch. Das hat er sich ja nicht gemacht, denn er war ja Jude. Und hat sich vielleicht so ein richtig schöner Wiener Schnitzel bestellt und dazu ein Glas Wein getrunken, vielleicht auch zwei oder drei. Und dann natürlich die Leute direkt so, er ist ein Fresser und Weinsäufer. Der kann auch nicht geistlich sein. Oder wir sehen Jesus, der auf der Hochzeit zu Kana das erste Zeichen des Reiches Gottes ist, dass unser Herr und Erlöser und Messias nimmt 600 Liter Wasser und macht 600 Liter besten Alkohol dazu. Ja, auch das so eine Stelle, jedem Blaukreuzler, ich glaube, die würden sich immer noch wünschen, warum steht das da so? Das passt so gar nicht in das Konzept. Und ganz häufig wird in der Bibel beschrieben, dass Gott uns segnen will und dass sich dieser Segen in Vermögen, in Geld, in Wohlstand äußert. Beste Beispiele, Abraham, Salomo. Salomo war ein gesegneter Mann, der der wohlhabendste König von Israel war. Und auch das, immer wieder Gott segnet, Gott schenkt Versorgung, Gott schenkt sogar teilweise Reichtum. Und auch hier gibt es so eine ganz extreme Ansicht, die sich so entwickelt hat. So eine Extremposition, nämlich ja so bekannt geworden unter dem Begriff das Wohlstandsevangelium. Da sagen Leute und predigen einfach, okay, wenn du nur biblisch lebst oder genug glaubst, dann hast du richtig viel Kohle und bist auch immer gesund. Und der Umkehrschluss, der scheint bei denen auch so funktionieren, bist du krank und hast keine Kohle, dann bist du wohl irgendwie ein Sünder. Sprich, alle armen Leute auf dieser Welt sind irgendwo Sünder. Und alle Kranken sind Sünder. Also das, eigentlich der den Herrn so ein bisschen kennt, der sollte eigentlich merken, dass das mit ihm eigentlich wirklich nicht viel zu tun hat. Und dass es da eigentlich gar nicht so viel um das Evangelium geht, sondern dass es da eher um, ja, um halt den Wohlstand geht und nicht um den Herrn nachzufolgen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, okay, das sind so die beiden Extreme. Ich glaube, dass weder Armut noch Reichtum eigentlich so das Idealbild ist, dass es das ausschließliche Idealbild ist, sondern dass es in der Bibel ein sowohl als auch gibt. Und beide Formen, wenn du arm bist oder wenn du reich bist, beides hat eigentlich große Gefahren in sich. Ups. Weder arm noch reich zu sein. Salomo schreibt, Armut und Reichtum gibt mir nicht. Gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Habe ich zu viel? So sage ich vielleicht, wozu brauche ich Gott? Habe ich zu wenig? So fange ich vielleicht an zu stehlen und bringe deinen Namen in Verruf. Beide Lebenssituationen können dran sein, können Phasen sein und haben wirklich auch eine Gefahr in sich. Geld an sich ist erstmal neutral. Geld, also manche Leute sagen ja, okay, Geld ist so die Wurzel allen Übels. Und manche sagen auch, das würde in der Bibel stehen, das steht aber nicht. Da steht nämlich Folgendes. Wer unbedingt reich werden will, der gerät in Versuchung. Er verfängt sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die ihn kaputt machen. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Manche sind so verfallen, dass sie sich von Gott abwenden und sich selbst die schlimmsten Qualen bereiten. Ich hoffe, die Schärfe kommt so ein bisschen rüber in dem, was hier im Wort Gottes steht. Das ist schon so dieses, auch wenn man kein Geld hat, man kann trotzdem jede Nacht davon träumen, wie wäre es wohl? Und ach, hätte ich doch bloß. Und das kann einen echt kaputt machen, die Geldgier. Geld an sich ist nicht negativ, Geld ist eigentlich eine ganz normale Erfindung. Klar, ist ein Zwischentauschmittel und eigentlich eine prima Sache. Wenn man sich vorstellt, vor vielen Jahren, man hätte kein Geld und ist jemand, der ist Hühnerbauer und verdient sein Geld mit Eierlegen und der möchte sich das Dach reparieren lassen. Dann kommt der Dachdecker, sagt, okay, ich repariere das Dach. Was gibst du mir? Sagt er, 10.000 Eier. Sagt er, was? Soll ich am Cholesterin sterben? Nein. Was soll ich mit 10.000 Eiern? Die werden mir alle schlecht. Dann sagt er, ja gut, dann halt nicht. Ja, dann mach mir mal vielleicht eine Schiefer drauf, kriegst du 5 Eier. Ja gut, das können wir machen. Und so gesehen ist das Geld an sich eine gute Erfindung. Es ist an sich neutral. Und in deiner Hand wird es entweder gut oder böse. Sobald es in deine Hand kommt, verliert es seine Neutralität. Und der Umgang, wie du damit umgehst, entscheidet darüber, ob es gut ist oder ob es schlecht ist. Ähnlich wie das Brotmesser in deiner Hand kann es ein leckeres Nutella-Brot schmieren oder jemanden umbringen. Geld an sich ist erstmal neutral. Unser Ziel sollte eigentlich sein, dass wir in eine finanzielle Freiheit reinkommen, dass wir frei davon werden. Jesus spricht in einer seiner großen Reden, in der Bergpredigt, davon, dass es einen Mammon gibt, dass es einen Geldgott gibt. Und dass wenn man diesem Geldgott dient, dass man dann in einer Lebenssituation ist, wo man eigentlich dem Geldgott dient. Und nicht das Geld einem dient. Er sagt, niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. In der anderen Übersetzung, Gott und dem Mammon. Ich wünsche uns, dass wirklich Geld für uns ein Lebensmittel ist. Und nicht der Lebenszweck. Und dass wir nicht dem Geld dienen. Und das kannst du tun, ob du Geld hast oder ob du kein Geld hast. Ich hoffe, das ist verstanden. Das wäre jetzt erstmal so Prinzip Nummer 1, ein bisschen was überhaupt über Geld zu verstehen. Ich habe noch ein paar andere, ich werde nicht alle heute machen, keine Sorge. In den nächsten Wochen wird es noch ein bisschen darum gehen, wie wir damit umgehen. Aber einen Punkt möchte ich noch machen, der sehr grundlegend ist. Nämlich das Wichtigste, glaube ich, dabei ist, so als Grundlage ist, dass wir dahin kommen, dass wir in unserem Leben Gott vertrauen. Denn wer die Alternative wäre, man könnte sagen, ich vertraue dem Geld. Aber Geld bietet de facto letztendlich keine Sicherheit. Wer die deutsche Geschichte kennt, der weiß, dass wir auch immer mal zwischendurch eine Geldentwertung hatten. Wo ein Brot 1 Million gekostet hat und mehr. Ich habe noch so ein paar Geldscheine zu Hause und wie 100.000 Mark ein Schein. Und ich habe auch 1 Millionenschein habe ich noch zu Hause. Hat mir mal einer vorbeigebracht, dann konntest du dir hinterher den Hintern abputzen. Es war nichts mehr wert. Auch die jüngere Geschichte, wer das so mitbekommen hat, der wird das klar, dass aus sich der Goldpreis fällt mal eben 30%. Es gibt eine Finanzkrise und plötzlich werden Riesenvermögenswerte verlieren schlagartig an Wert. Eine der dubiosesten Stilblüten, das ist jetzt eine super coole Überleitung, ist zum Beispiel der erste große Börsencrash, der war an der Amsterdamer Tulpenbörse, deswegen eine Stilblüte. Da wurden plötzlich haben Leute angefangen, ihr Geld und ihre Ersparnisse in Tulpenzwiebeln zu investieren. Und alle haben Tulpenzwiebeln gekauft, weil sie dachten, die Preise steigen ja nur. Tulpenzwiebeln, das war der große Clou. Und du konntest also für seltene Tulpenzwiebeln, konntest du dir sagen, entweder ich kaufe mir eine Tulpenzwiebel oder ich kaufe mir ein Grundstück. Und irgendwann ist mal jemand auf die Idee gekommen, Mensch, eigentlich sind die Tulpenzwiebel so viel wert, ist sie ja auch nicht. Und dann hat er gesagt, und dann hat sich das irgendwie rumgesprochen. Und plötzlich ist das, aber Alter, was haben wir denn hier gemacht? Tulpenzwiebeln. Ja, die Holländer. Und dann ist das auf jeden Fall schlagartig und riesen Vermögenswerte sind dahin gegangen. Und natürlich die letzten, beißen die Hunde, die natürlich dann am letzten dann da investiert waren, die haben natürlich dann plötzlich, alles, vielleicht gesagt, okay, ich verkaufe jetzt Haus und Hof und mache jetzt auch damit, diese anderen sind so reich geworden, jetzt kaufe ich auch Tulpenzwiebeln und haben alles verzockt. Wer sich letztendlich nur auf sein Geld verlässt, der wird höchstwahrscheinlich vom Geld irgendwann mal ganz böse im Stich gelassen. Ups. Ein Mensch, der sich auf seinen Reichtum verlässt, kommt zu Fall. Aber alle, die sich an Gott halten, sprossen auch wieder wie frisches Laub. Tja, wem vertraue ich? Ja, materielle Güter werden immer mal wieder zwischendurch stark entwertet. Und auch deine eigene Schuld kannst du bei Gott nicht mit Geld bezahlen. Aber klar, Geld hat einfach eine Anziehungskraft auf uns. Und Halleluja, dass es auch Leute gibt, die das gar nicht betrifft, aber ich kenne euch besser. Und ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, auch mit Gottes Hilfe hier wieder irgendwie auch neu so eine Freiheit davon, so eine gewisse innere Distanz vor diesem Thema auch zu bekommen. Und ich kann das so verstehen. Mann, auch da, wie viele Leute machen sich Sorgen? Irgendwie die 80er Jahre sind vorbei, das waren die Zeiten, da sind die Gehälter gestiegen, es war Vollbeschäftigung und heute müssen häufig beide Ehepartner arbeiten und manchmal dann auch noch in mehreren Jobs und Globalisierung und viele Ängste und. Die uns definitiv beschäftigen und auch den Gürtel enger zu schnallen, ist für viele dran. Und trotz alledem sagt Jesus, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt, denn das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr wert als die Kleidung. Bei allen Problemen, die wir haben, sollte das nicht das bestimmende Element in unserem Leben sein. In dem Text, eine neue Perspektive zu gewinnen, sorgt euch nicht um, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um, was ihr anzuziehen braucht. Da sagt Jesus, die Versorgungszusage Gottes gilt für, das ist jetzt nicht, sorgt nicht, wie ihr Fernsehen gucken sollt. Sorgt nicht, welchen Mercedes, ob, keine Ahnung, C- oder E-Klasse. Es geht hier um die Grundversorgung. Es geht hier nicht um den Luxus, aber es geht hier um die Grundversorgung, dass das irgendwie auch ausreicht. Die Grundversorgung für deine Zukunft wird Gott irgendwo, würde ich damit nicht alleine lassen. Und das ist viel. Das ist echt viel. Und ich glaube, dass Gottes Fürsorge auch sich auf die Vergangenheit bezieht. Leute, die in der Vergangenheit finanzielle große Fehler gemacht haben, die leiden da meistens Jahrzehnte drunter. Wer in der Vergangenheit über seine Verhältnisse gelebt hat, der muss dafür häufig noch Jahre bezahlen. Und ich glaube, dass Gott auch uns da helfen will und dir helfen will, wenn du in so einer Situation bist, da wieder rauszukommen. Die bekannteste Beispielgeschichte des Herrn ist die des verlorenen Sohns. Und das jetzt mal aufs Geld bezogen, ist es ja ein Junge, der mit seinem Geld so alles falsch gemacht hat, was er hätte falsch machen können. Er hat einfach total mit den Huren durchgebracht und alles weg. Alles verprasst. Und er hat sozusagen am Ende vom Geld war noch tierisch viel Leben übrig und er hat nichts mehr. Und da, an dem Punkt dreht er um und sagt, okay, ich gehe wieder zu meinem Vater und werde sagen, Gott, ich bin schuldig geworden vor Gott und vor dir. Bitte nimm mich doch wieder an als deinen Knecht. Und diese Möglichkeit besteht echt bei jedem, der auch einfach totalen Bockmist gebaut hat, auch mit seinen Finanzen. Das gilt für alle Lebensbereiche, aber auch fürs Geld. Und ich sage nicht, dass das einfach ist, sondern dass es Gottes Fürsorge für deine Zukunft gilt, aber auch für deine Vergangenheit, dass die wieder in Ordnung kommt. Trachte zuerst nach dem Reiche Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, die neue Perspektive, dann wird euch Kleidung, Essen, Trinken, das wird irgendwie passen. Wie können wir unser Vertrauen, denn jetzt mal, was heißt Vertrauen auch so mal praktisch? Vertrauen heißt ja auch immer sowas wie, okay, theoretisch vertraue ich, aber trotzdem habe ich jede Nacht eine schlaflose Nacht. glaube, dass Vertrauen auch sehr, sehr praktisch wird. Nämlich beispielsweise im Ehrlichsein. Ehrlich versuchen, also als ein Schritt davon, sich keine Sorgen mehr zu machen, sich den so zu verbieten, sich Sorgen zu machen darüber. Ich komme später noch dazu, dass man sich schon auch mal Gedanken machen kann darüber. Aber Gedanken machen, konstruktiv Pläne machen mit Ergebnissen ist besser als einfach so eine Gedankenmühle der Sorgen, die einfach irgendwo hinführt und keinen weiterbringt, außer dass sie einen runterzieht. Eine zweite Sache, sehr praktisch, ist halt ehrlich zu sein. Zu gucken, dass durch dich möglichst keine Leute ausgebeutet werden. Was sich im Einkaufsverhalten äußern kann. Okay, Gott, ich glaube daran, dass du mich versorgst, auch wenn ich versuche, eventuell ein teureres Produkt zu kaufen, was anderen Leuten hilft. Ich glaube, dass du mich versorgst, auch wenn ich nicht jemanden über den Tisch ziehe, wo dir vielleicht sich die Möglichkeit bietet, um einen finanziellen Vorteil für dich herauszuschlagen. Kein Betrug. Ehrlich zu sein. Die Versicherung zu bescheißen. Die haben doch eh genug Geld, oder? Und bescheißen die uns nicht auch immer? Das mag alles stimmen. Und trotzdem, mach du da nicht mit. Es ist Gott zu vertrauen, Gott wird dich durchbringen, auch wenn du nicht damit machst. Gott wird dich durchbringen, auch wenn es natürlich vielleicht auch relativ üblich ist, auf eine Baustelle zu gehen und hinterher zu gucken, okay, der Werkzeugkasten sollte hinterher nach der Baustelle voller sein als vorher. auch da ehrlich zu sein. Auch zu sagen, okay, ich versuche irgendwie auch aus dieser Mühle von Schwarzarbeit, wenn es irgendwie geht, rauszukommen. Und dran zu glauben, okay, ich vertraue Gott. Das ist natürlich jetzt ein bisschen mehr als zu sagen, da wird es vielleicht schon ein bisschen ungemütlich zu sagen, ja gut, kann ich nicht nur theoretisch Gott vertrauen? Muss das denn so praktisch sein? Aber Jesus sagt, wenn ihr nicht das mit dem Geld, mit dem ungerechten Mammon, wenn ihr das nicht auf die Kette kriegt, wie soll ich dann euch wirklich wichtige Dinge anvertrauen? Auch zu gucken, möglichst selber zu arbeiten. Ich weiß, dass auch das ist schwierig, weil es gibt manchmal zu wenig Arbeit. Aber auch das, wenn es irgendwie möglich ist. Epheser 4, Vers 28, der Dieb soll nicht mehr stehlen, sondern arbeiten und sich mit seinen Händen etwas verdienen, damit er den Notleidenden etwas davon abgeben kann. Wie spät haben wir? Ich guck mal einmal. Okay, 12.04 Uhr. Dann bitte ich jetzt schon mal die Band nach vorne. Und ich hoffe, das war jetzt hier nicht so ein bisschen runterziehen für euch. Die nächsten Punkte sind eigentlich viel, viel irgendwie fröhlicher. Ja, die nächsten Punkte sind sehr, sehr viel fröhlicher. Die kommen irgendwann anders, sonst wäre das viel zu lang. Okay, die Band kommt schon nach vorne. Die Juppie sagt gleich noch was dazu.
Ja, ich wollte kurz was zu der dort angemerkten Schwarzarbeit sagen. Ich habe mich vor paar Jahren schon gegen Schwarzarbeit entschieden und so als Gärtner irgendwie kann man wahnsinnig viel Geld schwarz verdienen, weil jeder Mensch hat einen Garten und fast keiner möchte jäten und so weiter, aber ich habe mich dagegen entschieden und halt dafür entschieden, beim Amt alles ordentlich anzugeben und so weiter, und ich habe nur Ärger mit dem Amt, aber ich werde damit weitermachen, weil Jesus will das so.
Jetzt ein bisschen Lobpreis. Ich habe irgendwie mal eine SMS bekommen von jemandem, eine WhatsApp-Sprachnachricht, der meinte, ich erhebe mein Herz zu dir, wenn sich das Herz erhebt, erhebt sich auch der Hintern, herzliche Einladung dazu, mitzusingen und das Herz und den Hintern zu erheben. Und ich möchte gerne einmal noch beten darum. Lieber Vater im Himmel, viele von uns wünschen sich, reich zu sein. Viele wünschen sich, irgendwie nicht immer diesen Schlamassel zu haben, dass es irgendwie für viele Dinge nicht reicht oder dass man viel Mangel erfährt. Und bei manchen ist es natürlich auch einfach nur vielleicht echt die falsche Perspektive, weil die Wünsche einfach vielleicht überzogen sind, aber bei manchen ist wirklich Mangel da und ist das echt irgendwie schwierig. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du helfen willst. Und ich bitte dich, dass du uns segnest, damit, dass viele auch in 2017 dir vertrauen. Dass viele wirklich in eine finanzielle Freiheit hineinkommen. dass viele deine Versorgung erleben. Ich danke dir für Michaela, was sie erzählt hat. Ich danke dir für das, was Nicole erzählt hat. Für die Leute, die Versorgung erleben. Und ich bitte dich für die, die es noch nicht erlebt haben, dass wir irgendwie da reinkommen. Danke dafür, dass du ein guter Gott bist. Und dem es nicht egal ist, aber der uns echt unabhängig davon machen will. Der es so gut mit uns meint. Ja, Gott, danke dafür, dass du ein Gott bist, der sehr auf der Seite der Armen steht. Ich liebe das an dir. Ich danke dafür, dass du aber auch ein Gott bist, der nicht so ein Asket ist, ein Spielverderber, sondern dass du gerade im Gegenteil genau der bist, der das reiche Leben eigentlich erfunden hat, das schöne Leben erfunden hat, auch wenn manchmal nichts davon zu sehen ist. Ja, und ich segne unsere Gemeinde damit, dass wir der ein oder andere, der echt einen Schritt weiterkommt.